Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke, hallo. Und diese Weltzeit ist heute, einen Tag vor dem Internationalen Frauentag, den Frauen gewidmet. Und zwar denen in Senegal, wo sich immer mehr Frauen aus patriarchalen Strukturen zu emanzipieren scheinen. Und denen im Kongo, einem Land, in dem in den letzten 20 Jahren Bürgerkrieg ja Millionen Frauen sexuell missbraucht und terrorisiert wurden. Zwar konnten viele von ihnen, immerhin über 80.000, in den vergangenen Jahren in Bukavu im Krankenhaus wegen schlimmen inneren Verletzungen behandelt werden. Doch auch wenn es ihnen körperlich besser geht, sind viele dieser Frauen und Mädchen schwer traumatisiert. Um sie auch psychologisch behandeln zu können, hat die Pansy-Stiftung des Friedensnobelpreisträgers Denis Mukwege das Therapiezentrum Stadt der Freude eingerichtet. Simone Schlindwein hat es besucht.
Sobald sich das Hoftor schließt, wird es ruhig. Das chaotische Treiben in den engen, schmutzigen Gassen der ostkongolesischen Provinzstadt Bukavu ist kaum mehr zu hören. Die Stadt der Freude, mit Betonung auf Lebensfreude, wirkt wie eine Insel des Friedens inmitten des Bürgerkriegs.
Wir sind hier in der Stadt des Friedens. Diese Vögel, das ist wie eine Therapie für die Frauen.
Psychologin Rosin Kofi spaziert zwischen den Backsteinhäusern herum. Sie ist eine von 6 Psychologinnen, die Kongos vergewaltigte Frauen und ihre Traumata behandeln. Das Therapiezentrum liegt am Rande der Stadt Bukavu, die in den globalen Medien oft als Welthauptstadt der Vergewaltigungen bezeichnet wird. Auch, weil die Fälle oft extrem brutal sind. Frauen wird mitunter mit dem Gewehr in die Vagina geschossen. In den 20 Jahren Bürgerkrieg wurden Millionen von Frauen sexuell missbraucht und terrorisiert. Psychologin Kofi steuert auf eine kreisrunde Hütte aus Bambus zu, streift ihre Sandalen ab. Die Hütte ist ausgelegt mit Bastmatten, hier hält sie Meditationsstunden ab. Auf einem Schemel sitzt Claire Riziki, aufrecht und ruhig. Die 20-Jährige atmet tief ein und aus, so wie sie es in den Meditationsstunden gelernt hat. Wie oft sie in ihrem jungen Leben schon vergewaltigt wurde, das kann sie nicht einmal mehr zählen.
Ich bin hierher gekommen wegen all der sexuellen Gewalt in meinem Dorf. Ich bin dort in die Grundschule gegangen und als ich auf die Sekundarschule gehen wollte, wurde ich von den Lehrern sexuell genötigt, weil ich kein Geld für die Schulgebühren hatte. Ich habe für meine Bildung ein sehr großes Opfer gebracht, meinen Körper. Aber das hat mir alle Lebensfreude genommen. Jedes Mal, wenn ich andere Leute habe lachen sehen, habe ich angefangen zu weinen. Doch seit ich jetzt die Therapie mache, bin ich nicht mehr krank.
Von jenseits der Hütte hallt der Rhythmus der Trommeln. Im Schatten eines Mangobaums sitzt rund ein Dutzend Frauen. Sie trommeln sich buchstäblich die Seele aus dem Leib. Neben Selbstverteidigungskursen und Gruppengesprächen ist das einer von zahlreichen Therapieansätzen. Auch Riziki hat durch die Musiktherapie gelernt, ihre Gefühle auszudrücken, sagt sie.
Was mir am meisten geholfen hat, und dafür bin ich den Psychologinnen hier wirklich dankbar, war der Ansatz, die Wahrheit auszusprechen, egal wie schmerzhaft sie ist, und dadurch den Schmerz in Stärke umzuwandeln. Wenn mich früher jemand nach meinen Problemen gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich habe keine. Heute habe ich keine Angst mehr, die Wahrheit zu sagen. Ich habe keine Scham mehr, darüber zu reden.
6 Monate lebt Riziki bereits hier. Bald darf sie nach Hause gehen. Sie freut sich darauf, sagt sie. Auch wenn sie vielen Herausforderungen begegnen muss. Die Wiedervereinigung mit ihrer Familie, die Stigmata im Dorf, die Wiederbegegnung mit ihren Lehrern. Doch sie fühlt sich gewappnet. Teil der Therapie ist es, den Mädchen eine Ausbildung zu geben, damit sie Geld verdienen können. Riziki hat Nähen und Sticken gelernt. Finanzielle Unabhängigkeit ist oft der erste Schritt, Frauen vor sexueller Ausbeutung zu bewahren. Im Gemeinschaftsraum sitzen rund 100 Frauen auf Plastikstühlen wie in einem Klassenzimmer. Die meisten sind jung wie Riziki. Viele haben ähnliche sexuelle Ausbeutung in ihrem direkten Umfeld erlebt. Einige wurden aber auch Opfer des brutalen sexuellen Terrors, der Teil der Kriegswaffe ist.
Il y a sûrement toujours eu des violences sexuelles, mais pas de cette ampleur, comme il y a aussi.
Wir haben hier im Kongo sexuellen Missbrauch, ähnlich wie in den westlichen Gesellschaften auch. Doch während des Krieges wurde die Vergewaltigung zur Zerstörungswaffe. Ein Baby von 6 Monaten zu vergewaltigen oder eine alte Frau von 80 Jahren, das hat nichts mit sexueller Befriedigung zu tun. Das ist die gezielte Zerstörung der Gesellschaft. Früher fand sexueller Missbrauch im Geheimen statt. Heute haben wir offene, zur Schau gestellte Vergewaltigungen. Männer werden gezwungen, sich in aller Öffentlichkeit an ihren Töchtern zu vergehen. Das ist sexueller Terror. Die Frauen im Kongo sind der Motor der Gesellschaft. Wenn man sie zerstört, zerstört man alles.
Christine Schuler de Schriever ist die Initiatorin und stellvertretende Direktorin der Pansy-Stiftung, durch welche sich das Therapiezentrum finanziert. Die Kongolesin ist die Stellvertreterin des Gynäkologen Denis Mukwege, der im Dezember den Friedensnobelpreis erhalten hat. Sie sagt, der Preis sei wichtig, um wieder mehr Aufmerksamkeit für die Lage im Kongo zu erhalten.
Der Krieg geht weiter, doch im Landesinneren, weit weg von den Kameras. Erst vor wenigen Monaten wurden wieder alle Frauen in einem Dorf vergewaltigt. Wir haben versucht, dorthin zu reisen, doch es ist tief im Dschungel. Dort gibt es keine Sicherheit. Es ist schier unvorstellbar, was sich dort jeden Tag abspielt. Diejenigen, die es zu uns schaffen, sind die Ausnahme. Sie haben das Privileg, behandelt zu werden. Doch viele Frauen denken, man darf nur zu uns kommen, wenn man ernsthaft verletzt ist. Die, die keine körperliche Behandlung benötigen, die schweigen einfach. Sie wollen nicht weiter stigmatisiert werden. Sie haben Angst, als Opfer zu gelten. Mit diesem Stigma bestraft man die Frauen letztlich 3- oder 4-fach.
Im Gemeinschaftssaal schreibt Marie-Jean Bachou Stichworte an eine Tafel. Die ältere Frau ist die Leiterin. Von Mädchen wie Riziki wird sie nicht ohne Grund Mama Mbachou genannt. Oft drückt sie ihre verletzlichen Patientinnen an sich, hält sie ganz fest. Die meisten der Mädchen scheuen Berührungen, benötigen aber Geborgenheit.
Unsere Vision ist es, die Mentalität der Frauen zu revolutionieren. Die meisten Frauen sind aufgrund ihres Traumas blockiert. Wir wollen ihnen die Fähigkeiten wiedergeben, in ihrem Leben eigene Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Ein Beispiel. Eine Frau hat durch den Krieg alles verloren. Ihr Mann und ihre Kinder wurden getötet, ihre Ziegen und Hühner gestohlen, das Haus ist abgebrannt, sie musste fliehen. Sie hat nichts mehr. In der Bevölkerung wird sie nicht mehr anerkannt. Sie leidet an Selbstwertproblemen. Hier erfährt sie im Unterricht von ihren Rechten. Wir bringen den Frauen bei, wie sie sich wehren können, auch juristisch. Wir haben viele Beispiele, dass Frauen erfolgreich vor Gericht gezogen sind, um die Täter anzuklagen, ihr Eigentum zurückzufordern. Sie lernen, ihre Rechte einzuklagen.
Auf Mama Mbashus Schreibtisch im Direktorenzimmer türmen sich Aktenberge. Über jede der Patientinnen wird genau Buch geführt. Diagnose, Leidensgeschichte, Familienhintergründe, Zukunftspläne. An den Wänden kleben Fotos von vielen 100 Ehemaligen, die in die Kamera lachen. Sie bekommen vor ihrer Abreise ein Mobiltelefon, um im Kontakt zu bleiben. Sowie ein Startgeld von umgerechnet rund $100, um sich wie im Fall von Riziki eine Nähmaschine anzuschaffen. Doch die Wiedereingliederung sei nicht einfach, berichtet Mama Mbashu.
Wir begleiten die Frauen nach Hause, denn das Problem ist der Kontext, in welchem die Frauen ihre Gemeinde wiederfinden. Die extreme Armut und die Unsicherheit. Man weiß nie, welche Rebellen die Wege belagern und die Frauen auf dem Weg ausrauben und vergewaltigen. Das dritte Problem ist die Akzeptanz und Wiedereingliederung. Manchmal müssen wir vermitteln, mit dem Ehemann sprechen oder mit dem Vater oder mit anderen, die von der Vergewaltigung wissen. Das ist ein großes Problem.
Rund 20 Kilometer von der Stadt der Freude entfernt erstreckt sich eine 340 Hektar große Farm über Hügel und Täler. Für rund 40 Absolventinnen ist die V-World Farm zum neuen Zuhause geworden. Einigen fiel die Wiedereingliederung in ihren Familien schwer. Andere fanden ihre Dörfer verwaist oder abgebrannt. Einige wurden erneut vergewaltigt. Sie kehren zurück, versuchen einen zweiten Neuanfang, in sicherem Abstand zum ehemaligen Zuhause. Nsekirem Balama verstreut Kompost auf ihrem Kartoffelacker, hakt ihn unter. Die 33-Jährige trägt einen orangenen Arbeitsanzug und Gummistiefel. Schweiß rinnt ihr über die Stirn, aber sie lächelt.
Seitdem ich hier auf der Farm lebe und arbeite, geht es mir gut. Ich kann hier arbeiten und verdiene Geld. Ich möchte mir etwas für die Zukunft ansparen. Ich habe die Stadt der Freude 2012 besucht. Doch als ich danach in mein Dorf zurückkam, war dort niemand mehr. Meine Familie war geflohen. Ich war ganz alleine. Ich habe mich wieder an Mama und Baju gewandt. Seitdem lebe ich auf der Farm. Hier geht es mir besser. Ich habe etwas zu tun, was auch psychologisch wichtig für mich ist. Und ich habe Gesellschaft. Beides macht mich glücklich.
Über 1000 Frauen haben in den vergangenen Jahren durch die Stadt der Freude eine Neustart erfahren, der nicht nur ihrem eigenen Leben mehr Qualität und Freude bringt, sondern auch die kongolesische Gesellschaft von Grund auf revolutioniert. Damit der Kongo in der Zukunft nicht mehr der schlimmste Ort der Welt ist, eine Frau zu sein.
Der schlimmste Ort der Welt, eine Frau zu sein, ist Senegal definitiv nicht. Das westafrikanische Land gilt unter seinen Nachbarn geradezu als Musterbeispiel für Stabilität. Gerade wurde Präsident Macky Sall im Amt wieder bestätigt. Und auch wenn das Wahlergebnis von einigen Oppositionellen angezweifelt wird, gehen Beobachter davon aus, dass das Angebot des alten neuen Präsidenten zum Dialog durchaus fruchten könnte. Auch die Wirtschaft des Landes wächst schnell. Für dieses Jahr rechnen Ökonomen mit einem Wachstum von 7%. Und von all dem profitieren auch die Frauen, die zum Beispiel dank eines Paritätsgesetzes auch zu 42% im Parlament vertreten sind. Und trotzdem gehört Gewalt gegenüber Frauen auch hier zum Alltag. Ein Viertel der Mädchen und Frauen zwischen 15 und 49 Jahren sind von Genitalverstümmelung betroffen. Und ihr Alltag ist nach wie vor oft von Tradition und Religion bestimmt. Martina Zimmermann hat sich umgehört.
Das Leben der Senegalesinnen ist sehr unterschiedlich, je nach sozialer Schicht, Ausbildung und Lebensort. Eines lässt sich aber über alle sagen, sie sind fürs Heim, für die Küche und die Kinder zuständig. Und die Zahl ihrer Kinder bestimmt ihr Ansehen. Nach jüngsten Erhebungen hat eine Senegalesin, die in der Stadt lebt, im Schnitt 3,5 Kinder. Auf dem Land sind es knapp 6, in der tiefsten Provinz im Süden sogar 7,5. Aram Diagne ist 60 Jahre alt. Auch sie hat 7 Kinder. Eines ist gestorben, die jüngsten 3 sind inzwischen fast erwachsen. Um ihre Kinder durchzubringen, musste Aram Diagne in der Vergangenheit sehr erfinderisch sein.
Ich habe selbst gebackene Kuchen und Gemüsekrapfen verkauft oder Früchte. Ich habe mit allem gehandelt, auch mit Gemüse. Ich kaufe in Dakar Schmuck ein und verkaufe ihn wieder. Bis heute verkaufe ich vieles, Slips und Handtücher und alles Mögliche. Die Leute kommen zu mir nach Hause und fragen, hast du das oder jenes?
Aram lebt mit ihrem Mann und den Kindern in Mbour, der größten Hafenstadt Senegals. Ihr Haus ist einfach. Ein Wohnzimmer mit Fernseher und Kanapee, gegessen wird auf einem Teppich. Ein Zimmer für die Tochter, eines für die Söhne und eines für das Ehepaar. Im Innenhof wird gekocht und gewaschen. Arams Ehemann ist Krankenpfleger. Er ist zu Hause lediglich für die Miete zuständig. Und obwohl er ganz offiziell eine jüngere Geliebte hat, bleibt Aram bei ihm, wegen der Kinder. Mit ihren informellen Jobs hat sie keine Rente zu erwarten. Sie betet, dass ihre Töchter sich einmal um sie kümmern.
Gott ist groß, das wird schon gehen.
Eine Hoffnung, die viele Senegalesinnen haben. Und das, obwohl die meisten von ihnen durchaus ihr eigenes Geld verdienen. Im Dienstleistungssektor, als Marktfrauen, Näherinnen oder Verkäuferinnen, 47% der Frauen im Senegal sind offiziell erwerbstätig. Hinzu kommt eine Vielzahl an Frauen, die im informellen Sektor arbeitet. Mikrokreditbanken schätzen Frauen, weil sie zuverlässig ihre Kredite zurückzahlen. Im richtigen Banksektor haben sie allerdings kaum eine Chance. Nur 2% aller Investitionen gehen in von Frauen geleitete Firmen. Hajasi heiratete mit 16. Inzwischen hat die 29-Jährige 3 Jungen, 5, 10 und 12 Jahre alt. Auch sie lebt in Mbour. Im Innenhof des von Mauern umgebenen Hauses wäscht sie im Schatten eines Mangobaums Wäsche.
Mein Tag? Ich wasche, ich koche, ich putze.
Ich stehe um 6 auf und bereite das Frühstück für meine Ältesten, die dann in die Schule gehen. Danach mache ich den Haushalt. Manchmal besuche ich meine Mama in Dakar. Meist arbeite ich morgens im Haus und kümmere mich um den Kleinen, dann gehe ich auf den Markt.
Hadja und die Kinder freuen sich. Seit einigen Wochen ist ihre Straße ans Stromnetz angeschlossen. Seit ein paar Tagen kommt Strom aus der Steckdose. Bisher spendete eine Solarlampe nachts Licht. Nun läuft ein Fernseher und auch ein Kühlschrank soll bald kommen. Hadjas Mann arbeitet als Nachtwächter in einer Villa, wo er tagsüber Hausmeisteraufgaben übernimmt. Zudem verdient er als Touristenführer Geld.
Er ist ein sehr guter Ehemann.
Hadja spricht kaum Französisch. Lächelnd und mit einem gewissen Stolz erzählt sie, dass ihre Mutter und ihre Schwiegermutter Schwestern sind. Ihr Mann ist ihr 20 Jahre älterer Cousin. Ehen innerhalb der Familie gelten bei der Ethnie der Peul und der Tukulör als besonders haltbar. Nach dem Islam hat ihr Mann auch ein Recht auf 4 Frauen. Hadja möchte ihn zwar lieber für sich allein, hat aber auch schon ertragen, dass er ein paar Jahre in Frankreich lebte. Sie sagt,
das ist Liebe, ich vertraue ihm. Wenn Allah es so will, ist das kein Problem.
Prozent der Bevölkerung im Senegal sind Muslime. Zwar gründen immer mehr junge Senegalesen mit einer einzigen Frau eine Familie, doch Polygamie ist für Männer durchaus legal. Die Form der Ehe, ob monogam oder polygam, wird seit 1972 bei der Hochzeit im Rathaus festgelegt. Und über ein Drittel der Eheleute entscheiden sich nach wie vor für die polygame Lebensweise. Letztendlich hänge es vom Mann ab, meint Khadija Tufay, Hadjas 25-jährige Nachbarin, die soeben mit ihrer 1-jährigen Tochter den Hof betritt.
Du diskutierst mit dem Mann und wenn ihr vor dem Standesbeamten steht, wirst du sagen, ich will monogam sein. Es ist ein bisschen tabu, weil eine echte Frau in Polygamie leben soll. Aber ich persönlich bin gegen Polygamie. Ich möchte einen monogamen Mann.
Die Geschäftsfrau Mimi Moreno ist ebenfalls gegen Polygamie. Sie ist Katholikin. Als ihre Tochter im letzten Jahr einen Moslem heiratete, war Monogamie die Bedingung für die Hochzeit. Auch Mimi ist für Heim und Kinder zuständig, aber die gepflegte Frau mit der Langhaarperücke hat rund um die Uhr eine sogenannte Bonne, eine Haushaltshilfe, die putzt und kocht. Für Familien des Mittelstandes sei das normal, sagt sie.
Wir hatten immer 3 Hilfen. Eine kümmerte sich nur um uns Kinder. Wir hatten einen Koch und einer machte den Haushalt. Ich hatte das Glück, umgeben von Hauspersonal aufzuwachsen. Und als ich heiratete, war es wieder so. Meine Eltern waren Intellektuelle. Mein Vater war Chemiker, meine Mutter Direktionsassistentin. Meine Mutter hat studiert. Ich habe 3 Schwestern und 2 Brüder. Alle haben studiert.
Mimi Moreno lebt mit ihrem Mann und ihren 2 jugendlichen Söhnen in einer großen modernen Villa im Badeort Sali. Sie hat einen Partyservice, organisiert in der eine Autobahnstunde entfernten Hauptstadt Dakar Hochzeiten und andere Events. Ihr Mann ist Bankdirektor. Sie müsste nicht arbeiten, aber Mimi ist finanzielle Eigenständigkeit wichtig.
Meine Mutter sagte immer, dein erster Mann ist deine Arbeit. Aber finanzielle Unabhängigkeit gibt dir Selbstvertrauen.
Mimi ist seit 29 Jahren verheiratet. Sie sieht sich mit ihren 55 Jahren zwischen der Generation der Mütter und den jungen Frauen, die sich, wie sie meint, viele Freiheiten einfach nehmen.
Die Frauen in Dakar machen sich schön, sie reisen, sie sind gebildet. Wenn ihr Mann zu Hause den Chef gibt und sonst nichts tut, akzeptieren das Landfrauen. Aber die neue Generation, die lässt sich scheiden. Es gibt eine hohe Scheidungsrate. Alle Fernsehsendungen handeln davon. Und wenn sie sich scheiden lassen, gehen sie nicht etwa zurück zu Mutter oder Vater. Nein, sie nehmen sich eine Wohnung. Sie verdienen ihr Geld und haben ihr eigenes Heim. Das bringt in Dakar die Freiheit. Freedom is gone tomorrow.
Und das spiegelt sich auch in Talkshows und Fernsehserien, in denen immer häufiger junge, alleinlebende Frauen zu Wort kommen. 140.000 Ehen werden in Senegal im Jahr geschieden, meist in Großstädten und zu 3/4 auf Initiative der Frauen. Getrennt zu leben ist mittlerweile ein gesellschaftliches Phänomen. Soziologen warnen schon vor Individualisierung und der geringeren Bedeutung der Familie. Marina Sow, die sich nach 25 Jahren Ehe scheiden ließ, meint:
Das wird es immer öfter geben. Im Namen von ich muss verheiratet sein, akzeptieren die Frauen vieles, aber die Gesellschaft entwickelt sich. Die Frauen arbeiten, sind unabhängig und mit den Männern funktioniert es oder es geht auseinander. Unsere Großmütter blieben im Heim, weil sie abhängig waren. Heute arbeiten die Frauen und wenn es nicht mehr funktioniert, danke und adieu.
Die Tochter des weltberühmten Skulpteurs Ousmane Sow ist die Direktorin eines neuen Museums in Dakar. Sie wacht über die Maison Ousmane Sow, das Haus ihres Vaters, und über die vielen im Haus ausgestellten Objekte, persönliche Hinterlassenschaften und auch 40 Skulpturen des 2016 verstorbenen Künstlers. Marina Sow ist ebenfalls Mutter. Sie hat 2 erwachsene Kinder. Heiraten wolle sie aber nicht mehr, erklärt die 55-jährige Geschiedene.
Eine Scheidung ist nicht schlecht angesehen, aber die erste Frage, die man ihnen stellt, ist, wirst du wieder heiraten? Aber mir ist es völlig egal, was die anderen denken. Es ist mein Leben. Im zweiten Teil meines Lebens möchte ich in meiner Wohnung leben, Zeit für mich haben und einen Mann, der seine eigene Wohnung hat. Dann treffen wir uns je nach Verfügbarkeit und Lust.
Und was sagen die Männer dazu?
Das ist eine andere Debatte. Es stimmt, das stellt einen vor Probleme. Aber das ist meine Bedingung und die ist nicht verhandelbar.
Der Song Asika sei ein Lied für alle Mütter, sagt Maria Siga. Die aus der südlichen Provinz Casamance stammende Komponistin tritt an diesem Abend in einem Restaurant im Badeort Sali auf. Sie trägt ein eng anliegendes Baumwollkleid mit gelb-schwarzem Batikdruck. Eine Kori-Muschel baumelt an einem Zöpfchen in ihre Stirn, die anderen Haare sind am Kopf zu einer Frisur verschlungen. Die 28-jährige Sängerin ist bekannt in Senegal, hatte auch schon Konzerte in Frankreich. Maria Siga steht für eine moderne senegalesische Musik, vermischt südafrikanische mit einheimischen Rhythmen. Wichtig sei aber vor allem ihre Botschaft, meint sie.
Der Song Asika soll den Frauen ein Denkmal setzen. Es ist ein Kampf für Frauen, ihren Platz in der Gesellschaft zu bekommen. Hier in Afrika werden die Frauen manchmal diskriminiert. Eine Frau darf dieses nicht und jenes nicht. Sie soll zu Hause bleiben und darf sich nicht verwirklichen, wie sie es möchte. Aber es ist nicht gut, dass sie sich immer unterwerfen soll.
Scharf kritisiert Maria Siga auch, dass weibliche Genitalverstümmelung in Senegal immer noch ein Thema ist. Zwar ist dieser Übergriff seit 1999 per Gesetz verboten und wird mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft. Trotzdem sind 1/4 der Mädchen und Frauen zwischen 15 und 49 Jahren davon betroffen. In manchen ethnischen Gruppen sogar bis zu 85% der Frauen. In der Region Casamance, aus der Maria Siga kommt, sei diese uralte Tradition leider noch sehr verbreitet.
In meiner Familie waren wir zum Beispiel alle Opfer dieser Tradition. Das ist wirklich traurig und man müsste wirklich damit aufhören. Aber es gibt Leute, die das nicht verstehen, das ist schwierig. Ja, es ist verboten, aber sie machen es heimlich. Wenn es nach uns geht, wird diese Tradition verschwinden. Aber mit unseren Großmüttern ist das nicht leicht. Sie haben das selbst erlebt und die Idee im Kopf, dass eine nicht beschnittene Frau keine echte Frau ist.
Die Zeiten ändern sich im Senegal. Die Frauen emanzipieren sich, aber sie haben noch viele Hürden zu nehmen.
So die Einschätzung von Martina Zimmermann zur Situation der Frauen in Senegal. Und das war die Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.